Bei Serviceplan läuft vieles ein bisschen anders und ich mag das total gerne. Das merkt man auch in der aktuellen Folge diese Woche, in der ich mit Jeanette Bonnet spreche, der neuen Geschäftsführerin Kreation bei Serviceplan Berlin. Dafür floss übrigens kein Geld oder so. Ich fand Jeanette einfach wirklich, wirklich faszinierend. Und wo man das auch merkt, ist in einem Konzept, das sich durch das ganze Unternehmen zieht, namens Über-Creativity. Und ich habe mir das so erklären lassen. Über-Creativity entsteht, wenn unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen ihre speziellen Stärken in einen Hut werfen, um eine Idee auf ein ganz neues kreatives Level zu heben. Die Magie von Über-Creativity entsteht jeden Tag in den Houses of Communication, in denen weltweit ExpertInnen auf den Gebieten Strategy und Consulting, Creative und Content, Media and Data und Platform and Technology gemeinsam zaubern. Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Shownotes vorbeischaust oder direkt auf ohnedenhype.com/partner/serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst Über-Creativity an Real-Life-Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft. Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier. Viel Spaß bei der Show. Alles hatte so gut begonnen für Miriam Frank. Sie ging gern zur Uni, ihre Künstlerfamilie gab ihr keinen Grund zu rebellieren und trotzdem ist sie Tätowiererin geworden. Und eine ziemlich erfolgreiche noch dazu. Ihre Werke haben oft was von Kinderzeichnung, aber genau das hat sie perfektioniert. Ihre Kunden kommen von überall her, um sich Astronauten, Schiffchen, Star Wars Motive und komplexe Elektronikschaltpläne von ihr unter die Haut bringen zu lassen. Mit Sicherheit nicht die alltäglichsten Tattoos. Und neben der Leitung des Tattoo-Studios Farbenpracht gemeinsam mit André Kopernikus gestaltet sie auch noch Schmuck, experimentiert mit Keramik, arbeitet mit Holz und fotografiert momentan das Corona Diary, eine Fotoserie, in der sie mit einem Haus aus Pappmaché auf ihrem Kopf ihren Alltag dokumentiert. Wenn man das jetzt alles so hört, wird man wahrscheinlich nicht glauben, wie gänzlich normal und bodenständig Miriam daherkommt. Aber das hört ihr gleich selbst. Hier ist unser Gespräch aus ihrem Tattoo-Studio in München. Also ich folge natürlich auch sehr brav deinem Instagram-Account.
Schön.
Ich habe, das ist glaube ich schon 1, 2, 3, 4 Wochen her, da hattest du eine Büste gemacht. Keramik war es, glaube ich.
Ja, genau.
Aber eben in deinem Stil und also wie du die Sachen auch malst, da war ich sehr begeistert von. Ich liebe es immer, wenn so eigentlich zweidimensionale Arbeiten dann eben ins Dreidimensionale geholt werden.
Mhm.
Aber du bist ja auch wirklich überhaupt nicht festgelegt auf Tätowieren oder Malen oder jetzt machst du auch Fotos mit der Quarantäne-Serie. Also bist du wirklich sehr multidisziplinär, sagt man, glaube ich, immer so schön.
Ja, also ich merke doch, dass ich einfach immer wieder neuen Input brauche und einfach mir es wahnsinnig viel Spaß macht, mit unterschiedlichen Materialien zu arbeiten und einfach neue Sachen auszuprobieren. Und mit der Keramik ist es natürlich auch was vollkommen anderes, wenn man nicht nur einen zweidimensionalen Kopf hat, sondern wirklich mal den 3D in der Hand hat und auch schaut, wie schaut der Hinterkopf aus und wie schaut er von der Seite aus.
Ja,
und
die Rückseite auch mal, gell? Was ganz was anderes.
Ja, genau. Und ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, die Abwechslung brauche ich einfach.
Mhm.
Und ja, ich meine, man kann sich mit so vielen verschiedenen Materialien austoben. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenig, was mich nicht interessieren würde.
War es schwierig, das so zu übersetzen in 3D irgendwie? Es ist ja, oder hast du davor schon vielleicht sowas hast du das schon öfter gemacht oder war das der erste Versuch?
Eine Keramik, eigentlich das letzte Mal wirklich so in der Schule eigentlich. Und meine Mom, die ist in so einer Künstlervereinigung in Fürstenfeldbruck und die macht ziemlich viel Keramik. Also eigentlich so 1, 2 Mal die Wochen und hat immer wieder so Keramikwochen, wo sie mitmacht. Und ja, und dann wollte ich einfach mal auch mal da mir die Werkstatt anschauen und haben wir einfach da so 2 Tage lang rumgewerkelt und...
Die Mami hat dich also eingepackt zum Keramik-Workshop.
Ja, ich habe mir das eher so gewünscht, hey, ich würde mal voll gerne mitkommen und ja, wir hatten da wahnsinnig viel Spaß und hatten einfach echt, war eine schöne Zeit und ich dachte eigentlich, dass ich mir da davor genau einen Plan mache, was ich machen will. Und dann ist dann doch im Endeffekt so ein bisschen was anderes rausgekommen, als ich vorhatte.
Wo steht die Büste jetzt?
Die ist gerade beim Trocknen. Ah, okay. Also es dauert ja dann, bis man die überhaupt erst brennen kann. Mhm. Und es ist eben weißer Ton. Und ich habe so Tätowierungen quasi eingeritzt in den Ton. Und da wird noch so blaue Farbe mit eingearbeitet, dann, wenn cool. Es gebrannt ist.
Ach, nice. Genau.
Also ich hoffe, dass sich alles gut gemacht hat und diesen Tonkopf nicht zerreißt. Das ist ja auch immer so die Gefahr beim Keramiken. Und wie gesagt, habe ich da nicht viel Erfahrung. Aber ja, hoffentlich wird das was.
Spannend.
Genau.
Das mit dem Schmuck, das läuft ja eigentlich auch in die ähnliche Richtung, dass du was Handfestes quasi machst aus der Grafik auch und den Illustrationen. Wie lange machst du die, oder wie ist das zustande gekommen, diese Schmuckserie jetzt?
Das war eigentlich so ein total witziger Zufall. Also ich war vor ein paar Jahren in Barcelona, weil ich da immer wieder in einem Tattoo-Studio gearbeitet habe und war damals auf einem Designmarkt und habe Ohrringe gekauft. Und das waren so meine totalen Lieblingsohrringe. Also ich habe generell so einen Ohrring-Tick und hänge mir was auch immer an die Ohren. Und das war so super schöne blaue, so korallförmige Ohrringe. Und einen habe ich dann aber leider verloren. Und habe dann ewig recherchiert, wo ich den gekauft habe und wie die Firma hieß und habe es schon fast aufgegeben und habe es dann doch wieder gefunden. Und es ist eben ein Pärchen in Barcelona, die diese Ohrringe machen, und habe denen angeschrieben, ob sie mir irgendwie einen zweiten nochmal zuschicken können oder ob ich den irgendwo erwerben kann. Und die sind dann zufälligerweise auf meine Seite gekommen und haben gerade angefangen, mit Illustratoren Ohrringe zu machen. Und haben dann gesagt, voll witziger Zufall, ob ich da nicht Lust hätte, und ihnen gefallen die Sachen. Und ja, vielleicht jetzt 3 Jahre her oder so, dass wir das gestartet haben. Also das ist quasi ein Pärchen in Barcelona.
Ach, das gibt schon so lange. Ich dachte, es wäre ganz neu irgendwie. Ich bin ganz frisch drüber gestolpert.
Vielleicht 2, 3 Jahre ist es, glaube ich, her. Und also am Anfang hat nur sie quasi diese Ohrringe gemacht und er war eher Betreuer der Werkstatt, also weil die das mit Holz aus Spanien machen, und hat eher geschaut, wie das umsetzbar ist. Und genau, und so ist es quasi entstanden.
Das ist alles Holz und wird dann bedruckt oder bemalt? Oder
genau,
wie funktioniert das?
Gemalt und gelasert quasi.
Ah, okay.
Und ja, wir hören uns halt dann immer ab und zu und besprechen, was wir jetzt Neues machen. Und es ist jetzt die letzten Jahre auch echt gewachsen, also dass wir mit mehr Illustratoren zusammenarbeiten. Ja, und es ist ein Projekt, das mir auch wahnsinnig viel Spaß macht.
Cool.
Also weil es wieder ganz anders funktioniert, weil man doch viel reduzierter arbeiten muss und nicht alles, was auf dem Papier funktioniert, funktioniert so als Schmuck. Oder muss man doch vielleicht noch mal mehr vereinfachen, dass das auch funktioniert. Und genau.
Ja, aber es sind ein paar wirklich coole Ideen dabei, auch die Sachen. Es war irgendeine Kette, glaube ich, dabei, die in der Mitte ist die Figur noch mal getrennt und dadurch schwingt das Ganze dann ja noch mal freier. Und so, also ich finde es einfach total cool umgesetzt. Also.
Ja, das freut mich. Nee, ist auch ein Projekt, das, wie gesagt, wahnsinnig viel Spaß macht. Und jetzt arbeiten wir gerade an so einer asiatischen Kollektion. Die wird, denke ich, nächstes Jahr kommen. Und
Heißt asiatische Kollektion? Also asiatische Motive dann?
Genau, asiatische Motive.
Und so klassische Tattoo-Motive oder was ganz anderes?
Also viel auch so was aus dem Japanischen kommt, würde ich sagen. Also so
Kois.
Nee, Kois gibt es eigentlich noch gar keine. Aber eher so Darumas und Laternen und Godzilla und Sumo-Ringer.
Cool.
Und ja, mehr asiatische Tiere. Und genau, da sind wir gerade am Entwickeln und Ausprobieren.
Und läuft es gut? Also bringt das Ganze auch ein bisschen Geld rein oder ist es rein Spaß und der Freude?
Nee, sie arbeiten relativ viel mit anderen Läden zusammen. Also sie haben so einen kleinen Workshop quasi in Barcelona und verkaufen und produzieren dort. Und es gibt auch wieder viele Läden, also hauptsächlich eigentlich mehr so England und Spanien, die das quasi einkaufen und wiederverkaufen. Und da passiert relativ viel online.
Nice, also es hat schon tatsächlich Volume. Es werden größere Stückzahlen davon auch verkauft.
Genau.
Cool.
Und also es ist bestimmt jetzt auch kein Projekt, wo man reich damit wird, aber was immer wieder was abwirft und was.
Ja, eben, es geht ja nicht nur um reich, aber ich meine, das ist ja so dieses Passive Income, wie man immer so schön sagt. Du verdienst eben nicht nur hier im Studio Geld, sondern es kommt halt auch einfach so noch ein bisschen was rein. Man ist auf jeden Fall dankbar dafür.
Genau, ist total dankbar. Und wie gesagt, die Abwechslung und ich mag die beiden wahnsinnig gern und das macht immer super viel Spaß, da einfach zusammenzuarbeiten. Und genau, jetzt sind wir gerade auch dabei, größere Holzprojekte zu machen oder zu schauen, was man vielleicht auch an die Wand hängen könnte mit deren Technik. Und ja, probieren da gerade wahnsinnig viel aus.
Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit ein bisschen um den heißen Tattoo-Brei rum hier, aber es gibt noch ein Nebenprojekt. Ich meine, du kannst jetzt ja auch gerade nichts machen.
Ja, genau.
Wir sind ja gerade mitten im zweiten Lockdown, auch wenn ich das Wort schon langsam nicht mehr hören kann. Mhm. Aber dementsprechend, das Studio hier ist zu. Du musst dir die Zeit eher ein wenig anders vertreiben. Und da die SZ hatte gerade auch diesen Artikel über das Corona-Diary mit dem Haus. Man muss es sich anschauen. Du machst Fotos und hast ein Pappmaché-Haus auf dem Kopf dabei. Klingt genau. Etwas absurd. Sieht auch absurd aus, aber ich nehme an, das soll es auch sein.
Ja, genau. Also das Haus ist damals eigentlich in Island entstanden. Das ist, also habe ich eigentlich nicht zur Corona-Zeit gebaut, sondern eigentlich
hast
damals
aus
schon
Island hierher transportiert.
Genau, also ich war das ist eine lange Geschichte. Also ich habe mal eine Zeit lang im Norden von Island gewohnt, in so einem ganz kleinen Dorf. Und da gab es, also die Häuser waren eigentlich nicht wahnsinnig schön in dem Dorf, aber es gab halt ein kleines Haus, ein blaues Haus mit rotem Dach. Das war so vom Optischen her irgendwie ja einfach mein Lieblingshaus. Und da dachte ich mir immer, so ein Haus in Island zu haben, wäre schön. Und habe damals verschiedene Masken gebaut. Also ich war da in so einer Art Residency und habe da so Masken gebaut und unter anderem eben auch dieses Haus. Und als ich zurück musste, irgendwie hing ich dann doch an dem Haus und dachte, ja, irgendwie will ich es jetzt nicht da lassen und habe es dann damals nach Deutschland wieder gefrachtet. Ja, mein Ex-Freund hat mir damals auch einen Vogel gezeigt, hat gemeint, das ist doch so ein Schmarrn, das wirst du nie wieder brauchen, dieses Haus.
Ja, jetzt sieht das.
Genau, und hat damals schon ja gesagt, das ist eigentlich ein Schmarrn, das gehört halt hier nach Island, aber eigentlich hat es doch irgendwie daheim nichts zu suchen.
Was für eine Residency war das? Wie kommt man an sowas und zu welchem Zwecke?
Also bei mir war Island immer schon sehr lange auf dem Schirm, dass ich da unbedingt mal hin wollte. Mhm. Also eigentlich schon so zu Schulzeiten. Und damals war Island immer recht teuer. Also irgendwie, ja, so als Student war das nicht so das erste Reiseziel. Und dann bin ich eigentlich zum ersten Mal hin. Da habe ich in Barcelona gearbeitet und dann wiederum einen Tätowierer kennengelernt, der da ein Studio hatte und bin dann zum ersten Mal zum Arbeiten dann dorthin und habe mich einfach wahnsinnig in das Land verliebt und war für mich relativ schnell klar, dass ich da wieder hin muss. Und ja, für einige Jahre war ich einfach immer wieder dort, also viel zum Arbeiten, dann zum Reisen. Mhm. Und dann wollte ich einfach längere Zeit da sein und genau, da gab es so eine Art Residency quasi im Norden. Also ich wollte wirklich so diese Abgeschiedenheit, dass man sich wirklich nur auf die eigenen Projekte und die Arbeit konzentrieren kann und einfach keine Ablenkung hat. Und das war einfach da wahnsinnig spannend. Da gab es im Endeffekt einen Supermarkt und ein Schwimmbad. Und sonst konnte man da eigentlich nicht viel machen und ich war einfach neugierig, was das so mit einem macht.
Aber war das quasi sowas wie ein gesponsertes Retreat oder bucht man sich da selber ein? Wie funktioniert sowas?
Nee, man bewirbt sich quasi dort mit, also es gibt ja so Art Residencies eigentlich so auf der ganzen Welt im Endeffekt und man bewirbt sich quasi mit einer Arbeit. Ich glaube, so die kürzesten sind wahrscheinlich immer für einen Monat und geht halt mehrere Monate lang. Mhm. Und dann wohnt man meistens mit verschiedenen Künstlern zusammen, was auch einfach ganz spannend ist, weil man ja am Anfang nicht weiß, wer da mit einem wohnt.
Ja.
Das war bei uns eigentlich auch immer so ein ganz spannender Mix. Und genau, und jeder arbeitet dann an seinen Projekten. Also man muss klar auch Miete und so weiter zahlen, ist aber trotzdem wesentlich günstiger. Und man hat dann auch immer wieder ja, viel Austausch und viel Kurse. Also es kommt so ein bisschen aufs Land drauf an. Unsere war jetzt relativ frei. Ich kenne es von anderen Freunden, die andere gemacht haben, wo es sehr strukturiert war, die alle paar Tage zeigen mussten, was sie machen viel Vorträge halten mussten und so weiter. Das ist schon sehr unterschiedlich, wie sowas abläuft.
Sehr spannend. Das ist so ein abstraktes Konstrukt für mich, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe.
Ja, einfach mal schauen. Also da gibt es wahnsinnig viele und unterschiedliche und das ist auf jeden Fall ja immer eine ganz spannende Sache.
Aha. Wir sind total vom Thema abgekommen. Es ging eigentlich um das Corona-Diary und das Pappmaché-Haus. Das Ganze hat dann angefangen, nehme ich an, im ersten Lockdown Anfang des Jahres.
Genau. Auf jeden Fall, also dieses Haus stand dann bei mir oben auf einem Regal und wurde jahrelang nicht angefasst. Und ich habe dann, ich weiß gar nicht mehr für was, Fotos gebraucht. Und von mir gibt es prinzipiell immer nie Fotos. Und zu Lockdown-Zeiten hat man ja niemanden getroffen. Und genau, dann habe ich einfach Foto mit Stativ und Selbstauslöser gemacht. Und dann fiel einfach irgendwie mein Blick auf dieses Haus auf dem Regal. Und ja, dann habe ich einfach angefangen, dann einfach Fotos zu machen. Und dann ist es so zu so einem täglichen, zu so einem täglichen Ablauf geworden.
So ein Selbstläufer.
Genau. Und es war ja sehr unklar, wie lange so ein Lockdown geht oder was jetzt eigentlich so genau passiert, ob wir jetzt für einen Monat zusperren oder ein halbes Jahr. Und es war dann für mich einfach, ja, so eine, hat diese Zeit einfach eingefangen.
Mhm. War es ein Monat damals oder ich habe schon irgendwie verdrängt?
Also ich glaube, es sind so um die 60 Tage, die ich fotografiert habe. Also ich glaube, den Laden hatten wir fast 2 Monate zu.
Okay. Und genau. Ich meine, das ist ja finanziell auch eine absolute Katastrophe dann, oder? Oder kommt man da gut drüber hinweg?
Also was wir halt gemerkt haben, es waren jetzt nicht nur diese 2 Monate, die wir zu hatten, sondern wir hatten eigentlich sonst immer relativ viel Gasttätowierer aus dem Ausland. Und das hat dann leider schon im Februar angefangen, dass viele nicht kommen konnten, weil sie einfach nicht ausreisen durften. Und das hat sich danach halt auch länger gezogen. Und das ist auch im Endeffekt auch das Problem, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt zwar zu, selbst wenn wir im Dezember aufmachen dürften, sind eigentlich die Guestspots für Dezember abgesagt, weil viele sitzen irgendwo in Spanien oder Italien und Reisen ist einfach gerade schwierig.
Und die Guestspots bringen euch finanziell hier auch was, nehme ich an?
Klar, also bringt auch was und kennt man ja, München sind die Mieten halt doch relativ hoch. Und genau, das ist eben, was wir merken, unser Konzept mit den Gasttätowierern, die meistens für eine Woche da sind, das ist einfach gerade wahnsinnig schwierig.
Quasi unmöglich.
Ja, quasi unmöglich. Und, und selbst auch, als wir noch offen hatten und jetzt, weiß ich nicht, Gasttätowierer aus Hamburg da hatten, dann hatte man wieder Beherbergungsverbot oder hatte, weiß ich nicht, Kunden aus Wien, die dann nicht einreisen durften. Mhm. Also das macht es einfach gerade wahnsinnig schwierig für uns, weil es einfach schlecht planbar ist.
Wie kommt ihr denn immer an die Gäste? Sind das, ich meine, es können ja nicht alles nur Freunde sein. Irgendwann muss man ja auch erstmal befreundet werden.
Also ich habe damals, als wir noch im alten Laden waren, selber viele Guestspots gemacht, weil es einfach eine schöne Art ist zu reisen. Mhm. Also man kann einfach irgendwo hinreisen und dann nebenbei arbeiten. Und es sind einfach Leute, die man aus der Zeit quasi noch kennt, die dann einfach dann auch im Gegenzug einfach hierher kommen. Dann ist es viel, dass uns auch Leute einfach anschreiben, weil sie vielleicht einfach irgendwen besuchen wollen in München oder gerne einfach hier im Laden arbeiten würden. Und die Tattoo-Szene ist ja doch relativ klein, würde ich sagen. Also klar wächst sie, aber man kennt, sagen wir mal, die Studios oder viele Tätowierer kennen sich untereinander. Und dann, kommt es auch oft vor, dann kommt ein Tätowierer aus Berlin, der arbeitet in einem Studio mit 5 Leuten und sagt, hey, irgendwie hier was, eine lustige Zeit, dann kommt wieder ein anderer. Also das geht, sagen wir mal, relativ schnell eigentlich.
Jetzt habe ich total den Faden verloren, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Aber wie bist du denn zum Tätowieren gekommen?
Also so wirklich der Plan war es eigentlich nicht, wirklich Tätowierer zu werden.
Bist du überhaupt selber tätowiert? Man
wenig,
sieht
aber
offensichtlich
nicht viel, nee. Also ich habe damals Design studiert. Also ich wollte schon lange eigentlich was Kreatives machen, habe eine Zeit lang noch gedacht, so freie Kunst, das war mir damals aber einfach zu heikel, also ich wollte doch einfach immer was Handfestes machen. Und habe dann Design studiert, was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, also was ich auch sofort wieder studieren würde.
Wo hast du studiert?
In Augsburg habe ich studiert, an der FH. Und ich fand es da, also für mich war eigentlich schon der Plan, oder ich denke, da war ich relativ realistisch. Ich dachte, gut, wahrscheinlich werde ich irgendwie in einer Agentur landen oder in einem Grafikatelier. Aber mein Herz war schon immer so bei der Illustration und beim Zeichnen. Und für mich war aber auch klar, gut, davon kann man wahrscheinlich nicht leben. Es wäre halt schön, so ab und zu mal eine Illustration zu machen. Das war eigentlich so mein Plan. Und im Studium hat man dann relativ viele verschiedene Sachen ausprobiert. Also eine Zeit lang war ich auch total auf Animation und das hat mir total viel Spaß gemacht. Klar, auch viel einfach Buchillustrationen. Und weil damals, jetzt ist doch fast 10 Jahre her, war die Tattoo-Szene schon auch nochmal anders. Also es gab halt so diese Tattoo-Conventions und schon viel diese düsteren, Metal-Läden, mit denen ich mich halt nie so identifizieren konnte. Und ich fand es aber halt schon ein spannendes Medium einfach und eine spannende Sache, dass man jemanden tätowiert und auf Haut illustriert.
Ja, total wild eigentlich, oder?
Ja, also einfach, ja, schon wild und einfach auch eigentlich total irrsinnig.
Dieser Sprung vor allem von Illustrationen auf irgendeinem vergänglichen Medium auf einmal zu, ich steche das jetzt jemandem unter die Haut. Ja. Da musst du auch am Anfang wahrscheinlich auch eine gewisse Hemmschwelle gehabt haben, oder?
Ja, also ich bin, glaube ich, froh, dass ich es vor 10 Jahren angefangen habe und nicht jetzt. Also ich glaube, je älter man wird, desto mehr wird einem bewusst, was man da wirklich macht. Mhm. Ich glaube, das war damals noch einfacher. Da hatte man lauter Studentenfreunde und keiner hatte Geld und jeder wollte irgendwie ein billiges Tattoo haben. Das war, glaube ich, einfacher, als wenn man es jetzt anfangen würde. Und es ist halt, mal ehrlich gesagt, sagen die ersten 2-3 Jahre, was man tätowiert, ist es nicht sonderlich glorreich. Mhm. Also
von der Technik her oder, ich meine, die Illustration, die hattest du schon lange davor gemacht. Das heißt, die Motive an und für sich sollten ja nicht darunter leiden, dass du erst kurz tätowierst.
Ja, wobei sich das sehr verändert hat. Also ich habe früher sehr viel mit vielen Linien gearbeitet, also viele dünne Linien. Und es war ja doch was Zweidimensionales auf Papier. Und ich habe dann schon gemerkt, weil ich dachte auch am Anfang so ganz naiv, gut, das kann man ja dann tätowieren, habe aber dann auch festgestellt, dass das einfach nicht so umsetzbar ist.
Okay.
Also ein Tattoo hat ja auch den Anspruch, dass es über mehrere Jahre einfach immer noch gut ausschaut. Hm. Wenn Linien jetzt zu dünn sind und man zu viele Linien hat, dann wird es
verwischt alles.
Ja, verwischt. Also der Körper versucht ja ein Leben lang diese Linien abzubauen. Mhm. Und es sieht dann irgendwann nicht mehr gut aus. Und es ist doch nochmal was anderes. Es ist einfach, der Körper ist was Dreidimensionales. Die Platzierung ist auch einfach unglaublich wichtig. Und man hat halt nicht mehr diesen Begrenzungsrahmen vom Papier. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, am Anfang auch einfach unterschätzt, dass es schon sehr wichtig ist, wie man was platziert oder dass die Platzierung einfach einen wahnsinnigen Effekt auf das Design auch hat. Und dann würde ich auch sagen, hat sich auch mein Illustrationsstil durch die Tätowierung auch sehr verändert. Also man hat dann doch mehr Linien weggelassen, dickere Linien. Mhm. Hat versucht, Schattierungen einfach anders umzusetzen als auf Papier. Ja,
aber klar, ich meine, wenn du mit Acryl arbeitest, verändert sich dein Stil auch anders, als wenn du mit Öl arbeitest wahrscheinlich. Oder es gibt wahrscheinlich bessere Vergleiche, ich bin zu digital dafür.
Also darum, ich brauche schon auch immer den Wechsel, was ich schon merke, wenn ich halt viel tätowiere und dann mich wieder daheim hinsetze und wieder ein Bild mal, habe ich schon manchmal Momente, wo ich denke, boah, cool, ich kann jetzt ganz, ganz, ganz klein arbeiten und ganz fein, das muss jetzt nicht funktionieren und das macht mir dann auch wiederum Spaß, weil einfach auf Papier wieder andere Sachen machbarer sind.
Ja, vielleicht sollte man ganz kurz mal dazu sagen, dein Stil ist sehr schwer zu beschreiben irgendwie, ohne Worte wie kindlich vielleicht in den Mund zu nehmen, aber das meine ich überhaupt nicht. Ich glaube, dir ist selber bewusst, was ich damit meine, oder? Ich meine, es ist halt, es hat alles, es wird sich auch super anbieten für Kinderbücher oder sowas, aber trotzdem ist irgendwie die Thematik und wie du das Ganze benutzt dann nicht wirklich kinderbuchartig. War das was, so dieser Stil, was schon früh zu dir kam oder hat sich das irgendwie lang entwickelt? Und vor allem hast du angefangen, sowas dann auch zu stechen? Oder hast du eher mit klassischeren Motiven angefangen?
Also ich glaube, so dieses Kindliche trifft schon auch ganz, ganz gut. Und ja, ich glaube, ein großer Teil von mir selbst ist immer auch noch Kind. Oder ich kann viele Sachen nachvollziehen, was Kinder cool finden, finde ich oft auch irgendwie super. Oder es ist ja das Gleiche, wenn man hier in die Räume kommt, stehen halt viele Figuren und Monster rum und so weiter. Ich glaube, so diese graue Erwachsenenwelt, da fühle ich mich jetzt nicht so zu Hause, würde ich sagen. Also damals, als ich mit dem Tätowieren angefangen habe, war es ja doch noch viel mehr so im Oldschool-realistischen Bereich. Mhm. Und es gab ja schon so diese neue Welle mehr aus Frankreich, wo man mehr grafische Sachen tätowiert hat.
Aus Frankreich gab es auch zu der Zeit, ich weiß nur noch, die Website hieß, glaube ich, Your Meat is Mine.
Mhm, genau, Jan Black, der
wohnt
aber in Kanada. Genau.
Ah, genau, Franco-Kanadier ist er, glaube ich, oder? Ich glaube, irgendwas war französisch.
Genau, er ist quasi nach Kanada ausgewandert.
Ah, okay. Aber das war tatsächlich auch, ich meine, der hat ja schon lange sowas gemacht. Also seinen eigenen Stil durchgezogen.
Ja, das war so der erste eigentlich, genau.
Genau, aber das hat mich auch immer, als ich deine Sachen gesehen habe, das war das Einzige irgendwie, wo ich so eine Parallele irgendwie ziehen konnte. Weil du eben auch die Linien sind nicht begrenzt. Du machst, also es sieht so ein bisschen nach Krickel aus manchmal, ja.
Ja.
Aber was ich auch so spannend finde, weil du das Ganze ja total bewusst machen musst und du kannst mit der Tätowiermaschine ja nicht einfach mal eben so zack, zack irgendwie eine Linie machen. Aber das war bei ihm ja auch jemand, das ist wirklich, das, ich glaube, der einzige Künstler, dem ich, Tattoo-Künstler, bei dem ich eine Ähnlichkeit sehe.
Ja, also wie gesagt, da kam schon in der Richtung viel damals mehr so aus Frankreich.
Mhm.
Und ist dann quasi so überall, hat so seine Kreise gezogen. Und das hat mich damals schon fasziniert, so dieser Ansatz, man kann ja mit Tätowierung was ganz komplett anderes auch machen. Man muss halt schauen, wie man es umsetzt. Also das war für mich am Anfang auch schwierig. Also ich wollte schon diese Kreideoptik und einfach das als Tattoo so umsetzen, dass es ausschaut wie skizziert.
Mhm.
Und man kann, wie du schon gesagt hast, nicht so schnell tätowieren wie beim Zeichnen. Also diese schnellen Linien muss man ja immer irgendwo faken, würde ich sagen. Also man muss ja trotzdem langsam arbeiten, aber es muss dann trotzdem wie ein schneller Strich ausschauen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, das umzusetzen. Und
aber hast du das eben von Anfang an gemacht oder hast du angefangen auch irgendwie, ich weiß nicht, womit fängt man normalerweise an, mit irgendwelchen Liniensachen, die einfach sind,
ja.
Nehme ich
also
an.
Nee, mein erstes Tattoo war vollkommen falsch, würde ich sagen, für einen Anfänger, weil eigentlich fängt man am besten mit irgendwas Kleinem, Schwarzen
ja.
an und damals ein Schwede wollte so ein Glücksbärchi mit Schattierung und so weiter haben.
Das
und,
war das Erste,
und
was
in
du
Farbe.
Hast.
Ich wusste halt damals dann auch nicht so recht. Und dann ja, das ist nicht so schlimm, wenn es nichts wird, dann covern wir das, das ist kein Stress.
Und existiert es heute noch oder ist es
gecovert? Es existiert noch, ja.
Ja,
ja, ich glaube, das war so ein bisschen Anfängerglück. Aber da habe ich schon einfach geschwitzt. Also weil
ja, das glaube ich.
Das Schwierige beim Tätowieren am Anfang ist vor allem, wenn man zeichnet, sieht man ja immer die Mine und die Spitze vom Stift und sieht genau, wo man die Linie zieht. Und beim Tätowieren kommt, sagen wir mal, so viel Tinte, so viel Farbe quasi aus der Nadel raus, dass es am Anfang so sehr verschwimmt und man sieht nicht genau, wo die Nadel sticht.
Mhm.
Und da weiß ich schon noch, bei den Augen war ich schon ganz schön am Wibbern und schon nervös, ob das jetzt so funktioniert.
Vor allem bei solchen Sachen, wenn das leicht deplatziert ist, sieht es ja total,
dann kann man ja irgendwie nichts retten, wenn es in der Schattierung jetzt nicht so sitzt oder die Farbe nicht. Aber da war ich schon nervös auf jeden Fall. Genau, und am Anfang war es, klar hatte ich schon so den Wunsch, einfach mein eigenes Zeug zu tätowieren, aber man braucht halt am Anfang auch erst einfach mal die Leute dazu.
Mhm.
Und ich hatte dann schon halt mehr so im Freundeskreis, die da eigentlich recht offen waren, wo ich so mein Zeug machen konnte. Aber es war am Anfang, ich habe vielleicht so ein Tattoo im Monat gemacht und für mich war eigentlich schon klar, okay, das reicht halt nicht, um die Technik jetzt wirklich zu lernen. Also ich brauche viel, viel mehr Routine. Und da bin ich ja auch der Mensch, entweder mache ich was wirklich 100% oder lass es bleiben, aber so diese Zwischenzustände, das ist für mich immer so ein bisschen schwierig. Und ich habe damals noch in einem Laden in Erding gearbeitet, das so ein bisschen kommerziellerer Laden ist, also mehr so ein Walk-in Laden.
Viel Flash.
Viel Flash und viel, wie gesagt, das ist so 10 Jahre her, also viel auch so Schriftzüge und kleinere Sachen. Weil da war ich halt blutiger Anfänger und da die Besitzerin, die Iris, das ist eine super coole und da habe ich einfach viel auch so mit Kundenkontakt einfach gelernt, wie das so funktionieren soll oder sollte.
Kann.
Oder kann, genau. Und weil da wurde ich ziemlich ins kalte Wasser geworfen. Hieß es, ja gut, wir sagen jetzt den Kunden nicht unbedingt, dass du jetzt so frisch im Business bist. Jetzt du machst einfach und da habe ich einfach wahnsinnig viel tätowiert. Also da habe ich schon viel, viel geschwitzt, aber das hat mir einfach geholfen, die Technik recht schnell zu lernen. Und da waren klar viele Sachen dabei, die mich jetzt, wie gesagt, so Schriftzüge oder einfach kleinere Motive, wo ich mich jetzt künstlerisch da nicht ausleben konnte oder die Leute das jetzt auch nicht so wollten, aber wo ich einfach sehr schnell die Technik gelernt habe. Und das hat mir, glaube ich, wahnsinnig viel gebracht.
Aber wenn du da viel tatsächlich stichst, gibt es dann auch viele oder einige Situationen, wo du wirklich danach sagst, scheiße, das war nix.
Also ich meine, ehrlich gesagt hat man das bis heute immer noch. Also man hat immer noch Tage, wo man sagt, okay, das hat man das Gefühl, das ist jetzt ganz, ganz okay geworden. Mit anderen Tattoos ist man weniger zufrieden. Und man sagt, das weiß ich nicht, oder die Haut hat nicht so funktioniert oder vom Design her. Mhm. Und ich glaube, das geht ja jedem im künstlerischen Bereich so. Man hat ja immer noch diese Tage, wo man sich denkt, so, das.
Ja. Aber hast du das Gefühl, der Kunde empfindet das auch so, oder ist das eher so dein Profi-Auge, das irgendwie sagt, die Linie hätte ich noch besser machen können?
Kann ich schwierig von der anderen Seite sagen. Also ich hatte jetzt auch noch nie den Fall, dass irgendwas jetzt total schief gelaufen ist oder so. Es ist einfach, ich glaube, es liegt einfach auch viel, vielleicht gar nicht so an der Technik, sondern am Design. Mit manchen Designs kann man immer noch leben, auch nach einigen Jahren, und andere, man verändert einfach seinen Stil und seinen Anspruch.
Ja,
und,
klar.
Aber es ist halt immer schwierig, wenn man zeichnet, gut, dann legt man die Sachen irgendwie beiseite oder stellt sie halt nicht mehr aus. Bei einer Tätowierung läuft halt immer noch jemand damit rum.
Aber ich kann dir sagen, die Sache ist verkaufs einfach nur gut, weil ich kann mich daran erinnern, das ist gar nicht so lange her. Vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich auf dem Oberschenkel einen Tiger bekommen. Mhm. Ein ganz klassisches Thai-Motiv. Ich habe es in Thailand auch stechen lassen mit Bambus. Mhm. Oder nicht Bambus, aber halt mit dem Stab. Und das Ganze war eine 7-Stunden-Session, weil das ja ewig dauert. Mhm. Und bei der letzten Linie, bei dem Tiger, mussten natürlich die Linien dann aufgefüllt werden. Mhm. Und bei der vorletzten Linie oder sowas schaut mein Tätowierer mich an und meint nur, fuck. Dann sitzt du da, oh Scheiße, was ist jetzt passiert, Und er hat auf der falschen Seite angefangen, die Linie aufzufüllen.
Ja, ja. Uh-huh.
Er konnte es dann noch ausbessern, aber das ist einfach so genau das, was du nicht von einem Tätowierer hören willst.
Ja, ja, ja.
In der Situation, ja.
Aber klar, es passieren natürlich Fehler. Und es ist, ich
vor allem noch 7 Stunden konzentriert arbeiten.
Klar, und ich meine, die Sache ist ja auch, es ist ja einfach eine handwerkliche Arbeit und man will ja auch keine Tätowierung mit komplett perfekt geraden Linien, sondern es hat ja genau den Charme, weil es einfach was händisch gemachtes ja ist.
Ja.
Und das darf man auch nicht vergessen. Und ich denke, was halt trotzdem auch immer wichtig ist, einfach ist dieser persönliche Aspekt. Jetzt bei dir beim Tiger ist es ja nicht nur der Tiger an sich, sondern der Tiger fängt ja für dich diese Zeit ein, die du, weiß ich nicht, da in Asien warst und erinnert dich an die Zeit und an diese Session. Da kommt es vielleicht nicht drauf an, ob jetzt der Tiger der perfekteste Tiger ist oder ob der sitzend oder liegend oder wie auch immer.
Nee, natürlich nicht. Aber in dem Augenblick, es kommt
drauf an. Ja.
Aber hast du in Erding, ich meine, es wird ja immer dieses Wort Apprenticeship rumgeschmissen im Tätowierbereich. Irgendwie gibt es das noch so? Hast du sowas gemacht oder hast du einfach, ich meine, nehmen die dich wirklich unter ihre Fittiche, sagen, und du kehrst die ersten 2 Jahre nur das Studio durch? Oder du hast gesagt, sie haben dich eigentlich ziemlich ins kalte Wasser geschmissen?
Ja, also ich hatte damals gar nicht so viel die Wahl. Also ich habe damals quasi studiert noch. Also ich hatte gar nicht die Zeit.
Du hast es nebenbei gemacht?
Genau, also ich habe eigentlich Vollzeit damals studiert und war da auch noch viel in Augsburg. Also jetzt wirklich die Zeit wirklich für eine Ausbildung und Studio kehren und so weiter wäre einfach gar nicht da gewesen. Also ich finde es auch immer schwierig, weil wir relativ viele Anfragen haben, ob wir quasi ausbilden. Und ich weiß immer auch nicht so, ob eine Ausbildung in einem Tattoo-Studio so viel Sinn macht. Weil es ist ja quasi immer noch kein wirklich anerkannter Beruf, beziehungsweise gibt es ja keinen offiziellen Ausbildungsplatz.
Wenn ich das richtig verstanden habe, für ein Tattoo-Studio braucht man eigentlich nur ein Hygienezertifikat oder eine Hygieneausbildung.
Du musst
eigentlich
zum KVR gehen und ein Gewerbe anmelden. Das geht, also in Deutschland geht das relativ fix, da gibt es einfach nicht.
Das heißt, ich könnte morgen ein Tattoo-Studio aufmachen, theoretisch.
Ja, und das geht relativ schnell.
Okay. Deswegen drum prüfe, wer sich ewig bindet quasi.
Genau, also immer schön die Arbeiten anschauen, ob das so passt. Also man muss sich das halt vorstellen, früher war es so, man ist halt in ein Tattoo-Studio gegangen und man hat da vielleicht so eine Art Ausbildung gemacht. Das hieß, gut, man hat halt irgendwie die ersten 2 Jahre das Studio geputzt und die Sachen sterilisiert und Termine gemacht. Und dafür durftest du dann vom großen Meister, vom Tätowierer irgendwelche Tricks und Tipps lernen. Und eigentlich war es dann so, dass durch diesen Deal man da ewig an dieses Studio gebunden war. Mhm. Oder dann gab es ja dann auch Auflagen, wenn man dann mal ein Studio aufmacht in so und so viel Kilometer Entfernung. Und da gab es schon so unausgesprochene Gesetze quasi.
Okay.
Und jetzt ist es im Endeffekt so, es ist ja wahnsinnig viel Arbeit, jemanden auszubilden. Und für ein Studio ist es ja eigentlich mehr Arbeit, als dass es jetzt, du kannst ja nicht einen Auszubildenden jetzt einspannend, irgendwelche Tattoos zu machen, sondern der Auszubildende wird halt eher eingespannt, um das Business so am Laufen zu halten. Mhm. Und da würde ich eigentlich jedem immer raten, setz dich lieber daheim hin und zeichne einfach viel. Das bringt dir wahrscheinlich mehr als jetzt wirklich so eine Ausbildung in einem Laden.
Und die ersten Tattoos musst du so oder so an freiwilligen Opfern wie deinen Freunden dann machen wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, oder das ging mir damals auch schon so, diese Verantwortung am Anfang ist halt unangenehm, dass man was tätowiert und damit irgendwie leben muss oder man selber damit leben muss und der Freund oder Kunde damit leben muss. Aber die Verantwortung kann ja irgendwo nicht genommen werden. Und selbst wenn man in einem Laden arbeitet, ja, ist man halt doch verantwortlich für das, was man halt macht. Und das, glaube ich, würden sich halt viele wünschen, dass man das so ein bisschen abgeben kann. Genau.
Ja, ich habe aber immer das Gefühl, dass es so ein bisschen fetisch entstanden ist um dieses Apprenticeship und dass gerade die Tätowierer, die vielleicht eher klassisch arbeiten, das irgendwie noch sehr hoch halten. Und dass sich aber parallel so ein ganz, ganz freier, neuer Stil entwickelt hat, wo du, würde ich sagen, ganz klar dazugehörst, halt eben so Sachen, die sonst niemand davor beim Tätowieren gemacht hat. Und da ist diese klassische Ausbildung dann irgendwie halt über die Schulter, oder?
Also sagen wir so.
Oder lass mich nochmal kurz anders fragen. Wirst du manchmal schräg angeschaut von irgendjemand anderem, der sagt, du hast es ja gar nicht richtig gelernt oder sowas? Oder gibt es sowas eigentlich nicht?
Also, ich meine, es hat sich, glaube ich, schon auch sehr viel verändert. Früher war es von der Technik, sagen wir mal, noch ein längerer Prozess, bis man es gelernt hat. Mhm. Also man hat halt früher, hat man nur quasi Keulmaschinen gehabt, hat man noch teilweise noch Nadeln gelötet oder musste die Materialien sterilisieren. Also das war einfach noch ein viel längerer Prozess.
Mhm. Anstatt so Einwegnadeln und sowas jetzt.
Genau, jetzt ist halt, also Nadeln waren schon immer eigentlich Einweg, aber quasi so diese Griffstücke und es gibt auch Rotary-Maschinen jetzt, also mit Elektromotor, da ist es viel einfacher, sagen wir mal, das zu lernen. Also das, glaube ich, geht einfach viel schneller als damals. Und früher war es halt auch wahnsinnig schwierig, Informationen zu bekommen, wie man was macht oder wie man überhaupt arbeitet. Ich meine, jetzt in Zeiten von Internet gibt es einfach wahnsinnig viele YouTube-Videos oder also irgendwie bringt man sich das dann schon bei. Mhm. Und wie gesagt, so eine klassische, das haben wahrscheinlich die meisten oder die wenigsten gemacht, wirklich so eine klassische Tätowierausbildung. Das hat jeder irgendwie halt gelernt, würde ich sagen. Also es gibt ja jetzt langsam so wirkliche Tätowierschulen.
Ja.
Und ich denke auch, irgendwann wird es auch ein Ausbildungsberuf oder da wird sich, denke ich, auch wahnsinnig viel tun. Für mich war es damals halt ein Vorteil. Ich hätte einfach nicht eine Ausbildung noch während dem Studium gemacht. Für mich war das ein wesentlich einfacher zu studieren und dann da nebenbei so ja, rumzuwursteln und zu tätowieren. Sonst wäre ich den Weg wahrscheinlich auch gar nicht gegangen.
Wie lange hat es gedauert, bis du das eigene Studio aufgemacht hast? War Farbenpracht das erste Studio oder hattest du davor schon was eigenes oder solo?
Quasi der André, also mein Kollege, der hatte damals so einen kleinen Laden in der Hessstraße. Das war damals so, ja, eigentlich so ein Raum mit einer Liege. Und den habe ich damals über Freunde kennengelernt. Und wir hatten so ein bisschen den Deal. Ich habe ihm halt damals mit Grafik geholfen, also für weiß ich nicht, Flyer und Webseite für einen Laden und einfach so den Laden ein bisschen in Schuss gehalten, auch mit Putzen und Sterilisieren und so weiter. Und dafür konnte ich halt aber auch da einfach tätowieren oder wir haben uns am Anfang halt diesen einen Platz halt geteilt, weil ich das daheim einfach nicht machen wollte. Dann haben wir irgendwann umgebaut, also das waren so, weiß ich nicht, vielleicht 30 Quadratmeter und haben dann irgendwann zwei Liegen reingebaut und das war am Anfang immer noch kompliziert, weil so zwei Liegen auf einmal gingen nicht. Also wir mussten uns immer absprechen, hey, ich mache heute ein Bein und du machst einen Rücken. Also zwei große Projekte gleichzeitig gingen irgendwie immer nicht. Und ja, immer wenn einer zum Rauchen gehen wollte, mussten alle aufhören, weil es nur so einen Weg zur Tür gab.
Die Leute mussten sich durchschlängeln.
Genau, da war einfach wenig Platz und dann haben wir uns irgendwann entschieden, dass wir einfach umziehen in einen größeren Laden, weil das einfach platzmäßig wirklich nicht mehr ging. Und sind dann damals ins Glockenbachviertel gezogen. Und zu der Zeit habe ich auch noch einen Master gemacht. Also das lief dann schon so nebenbei. Und dann war ich aber auch irgendwann froh, als das Studium dann rum war. Also weil es einfach so eine Zusatzbelastung war, da einen Laden zu führen und dann auch irgendwie an der Masterarbeit da zu schreiben.
Ja, ist ja auch Wahnsinn, dass du es noch durchgezogen hast, dass du nicht irgendwann das Studium dann geschmissen hast zum Beispiel.
Also ich muss sagen, dass ich wahnsinnig gerne studiert habe. Ich hätte auch jetzt immer noch Lust zu studieren. Ja, ja, also ich würde es auch nicht ausschließen, da, weiß ich nicht, doch nochmal irgendwo an die Uni zu gehen. Ich fand es einfach einen wahnsinnigen Input und ja, den man ja so einfach nie mehr wiederbekommt. Ob jetzt der Abschluss selbst einem wahnsinnig viel bringt, weiß ich nicht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, ein Master in der Tasche zu haben, falls man doch mal irgendwie unterrichten will oder...
Ja, gerade dafür, das stimmt.
Genau, und... Ja. Genau, und drum, da würde ich nichts ausschließen, in welche Richtung man da mal geht.
Ja, cool. Aber die Affinität zu so einer Ausbildung ist, glaube ich, sehr stark Typfrage. Ich war zum Beispiel guter Schüler im Sinne von, dass mir jemand anders was beibringt, funktioniert für mich nicht besonders gut. Ich bin da doch sehr autodidaktisch. Mhm. Und andere Leute können das echt gut. Die setzen sich da rein und saugen das irgendwie dann auf, was ihm jemand anders dann da gibt.
Ja, ich weiß es gar nicht, ob so dieses, ich glaube, es war jetzt gar nicht so das Ding, dass da jemand vorne steht, sondern an der FH, wir waren, glaube ich, so vielleicht zu 10 pro Klasse. Mhm. Und du hast halt Werkstätten für alles. Also du hast irgendwie Bleisatz und Siebdruck und Radierung und hast eine Filmwerkstatt. Und du kannst alles benutzen, wie du halt irgendwie willst und hast halt lauter Studenten, die irgendwie coole Projekte machen wollen. Und dieses Umfeld fand ich einfach spannend. Und es waren jetzt gar nicht so viel jetzt wirklich die Kurse oder dass man da so wahnsinnig viel gelernt hat, aber einfach so dieser Schutzmantelstudium und ja, viele junge Leute auf einem Haufen, die halt irgendwie ja voll Bock haben, Sachen zu machen. Und im Designbereich, da studiert ja niemand, weil das irgendwie muss, sondern jeder, oder ich meine auch Noten sind ja vollkommen egal, jeder will halt am Schluss irgendwie einen coolen Film gemacht haben oder eine coole Arbeit. Und das ist einfach schön, weil das einfach ein wahnsinniger Ansporn ist.
Ja, du hast da also auch schon genauso viel experimentieren können einfach. So genau. Wie du es jetzt ja immer noch machst. Da haben wir am Anfang drüber geredet, Fotos. Jetzt arbeitest du mit Holz gerade, dann den Schmuck, das Tätowieren, die Illustrationen, ganz klassisch auch noch. Machst du wirklich einfach alles.
Ja, ich glaube, es war halt im Studium, am Anfang war dieses Grundstudium, sagen wir mal, relativ strikt. Also man musste ziemlich viele Disziplinen einfach durchmachen. Und auf viele hatte ich am Anfang so gar keine Lust. Also vor allem so Typografie und Schrift und so. Da dachte ich, oh, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das interessiert mich eigentlich auch überhaupt gar nicht. Gut, mit Typografie ist es, glaube ich, bis heute immer noch so, dass es nicht so mein Ding ist. Aber ich hatte auch einen Schriftprofessor, der wahnsinnig offen war und wo wir immer so Kalligrafieabende gemacht haben. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und das war auch ganz gut, dass man zu Sachen gezwungen wurde, die man vielleicht nicht freiwillig gewählt hätte. Und es war einfach gut, neue Sachen auszuprobieren. Und das geht mir, wie gesagt, bis heute noch, dass das wahnsinnig bereichernd ist, wieder neue Sachen auszuprobieren. Also nur Tätowieren ist mir halt einfach auch zu fad irgendwann.
Wie viel Zeit nimmt das Tätowieren denn so in Anspruch bei dir? Also so viele Sachen, wie du machst, ist Tätowieren wirklich dein, würdest du dich jetzt Tätowiererin bezeichnen oder würdest du selber sagen, du bist eigentlich Illustratorin, die eben auch auf Haut illustriert oder sowas in der Art?
Also es wechselt immer so ein bisschen. Eine Zeit lang war es schon sehr, sehr viel Tätowieren, würde ich sagen, bis es mir irgendwann dann auch irgendwie zu viel war, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche da irgendwie mal wieder Abstand, wo es mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Jetzt so die letzten Monate waren es oft so 3 Tage die Woche Tätowieren und 2 Tage andere Projekte. Und das war eigentlich so ein ganz gutes Gleichgewicht. Aber ich würde sagen, es ist immer sehr unterschiedlich. Also manchmal habe ich Wochen, wo ich sehr, sehr viel tätowiere und dann wieder Wochen, wo ich nicht tätowiere und dann nur an einem Projekt arbeite oder nur mal oder mich mit einer ganz anderen Sache beschäftige. Also das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
Es ist ja toll, den Luxus zu haben, dass man so springen kann dann eigentlich von einem zum anderen.
Ja, also das auf jeden Fall. Also ich finde es oft schwierig, wenn ich jetzt irgendwie für eine Ausstellung mich vorbereite, das ist für mich nicht so richtig möglich, das nur an einem Tag die Woche zu machen, sondern brauche ich einfach mehr Tage am Stück, um da wirklich auch reinzukommen. Und ja, man arbeitet ja auch dann viel irgendwie am Wochenende oder hat dann mal unter der Woche frei. Also so einen richtigen Rhythmus ist schon sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
Was für Ausstellungen sind das?
Also jetzt wäre eigentlich eine geplant, so in 2 Wochen in der Orangerie in München, aber das findet
wahrscheinlich
nicht statt oder wie auch immer. Das wäre so das nächste Projekt.
Aber ich meine, was wird ausgestellt von dir da? Zeichnungen oder?
Es ist an sich so eine Gruppenausstellung. Gerade mache ich so so Tiere aus Holz. Mhm. Die sind jetzt zumindest schon mal gesägt und jetzt, ich arbeite jetzt trotzdem mal dran mit der Hoffnung, dass das vielleicht doch in irgendeiner Form irgendwie stattfindet.
Aber es ist echt Wahnsinn, es fällt mir so schwer, mir das so richtig vorzustellen, dass du dich einfach so breit fächerst und dann halt auch irgendwie scheinbar von Monat zu Monat irgendwie den Fokus da so ändern kannst. Ich verbeiß mich immer in so Sachen irgendwie. Und wenn du wirklich mal mit Holz arbeitest, mal mit Haut, also ist ja schon ein Riesenunterschied. Oder ist das für dich, ist das Medium für dich irgendwie nur Beiwerk?
Sagen wir mal so, klar, beim Tätowieren habe ich jetzt die meiste Routine und wenn ich jetzt auch zeichne auf Papier, ist einfach ja die meiste Routine. Da probiert man klar wieder andere Sachen aus, aber man ist halt dann schon, ruht man sich mehr auf dem aus, was man schon gemacht hat und was man kennt. Und ich finde, ich will mich nicht wirklich ausruhen, sondern ich brauche einfach neuen Input, dass ich selber irgendwie am Ball bleibe und andere Sachen ausprobiere. Und dann ist es halt für mich spannend, okay, dann mache ich irgendwie 2 Tage irgendwie Keramik, das funktioniert jetzt komplett anders. Und dann merke ich, mein Kopf muss wieder ganz anders arbeiten und ich kann mich jetzt auf gar nichts ausruhen, weil ich überhaupt gar nichts weiß. Also klar versucht man die Formsprache irgendwie dementsprechend umzusetzen. Aber ich mag auch diesen Moment, dass man dann irgendwie so blank ist und da einfach überhaupt nicht versteht, wie das so funktioniert. Also diese Spannung, was da rauskommt. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Fuchs tätowiere, hat man schon einige Male gemacht, ja. Da weiß man, wie es funktioniert. Und ich brauche, glaube ich, schon diese Spannung, dass ich nicht genau weiß, was funktioniert, dass mein Kopf wieder arbeitet und einfach anfängt nachzudenken, okay, wie könnte ich das umsetzen oder könnte ich das machen? Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Prozess, der mich so einfach wach hält, verschiedene Sachen auszuprobieren.
Würdest du sagen, dass du als Mensch ähnlich bist, privat, dass du gern Sachen ausprobierst oder du bist wahrscheinlich kein ängstlicher Mensch, oder?
Das ist ganz schwierig zu beantworten. Also ich glaube, als ich jung war, hatte ich, glaube ich, vor dieser kreativen Welt unglaublich Angst. Also ich glaube, da war ich wahnsinnig ängstlich und bin eigentlich immer eher so die sichere Nummer gegangen. Wie schon gesagt, ich studiere jetzt keine freie Kunst, sondern schaue, dass ich irgendwie was Solides mache. Mhm. Und hatte da, glaube ich, auch gar nicht so viele Erwartungen oder für mich wäre es auch nie in den Sinn gekommen, irgendwie selbstständig zu sein oder Kunst zu machen, sondern ich habe mich da eher so bürgerlicher gesehen, würde ich so sagen. Und ich hatte wahnsinnig viel Angst vor der Welt, glaube ich. Aber ich glaube, die Angst hat mir vielleicht schon auch geholfen, mich in Sachen dann wirklich reinzuhauen, dass ich mir dachte, okay, ich muss da so viel Gas geben und da auch so gut sein, dass das dann halt auch irgendwie funktioniert. Mhm. Also ich glaube, die Angst war vielleicht auch gar nicht so was Schlechtes dabei, würde ich sagen.
Nee, ich glaube, jede Emotion ist ja eher eine Frage, wie man damit umgeht, als wie sie sich in dem Augenblick anfühlt. Ich meine, ja. Angst ist vielleicht unangenehm, aber sie kann genauso gut antreiben wie verängstigen oder einschüchtern.
Ja, genau. Und also ich hatte viele Diskussionen früher mit meinem Bruder, weil der auch Design studiert hat. Und dem geht es, glaube ich, ähnlich.
Älter oder jünger?
Der ist älter, der ist 3 Jahre älter. Und es ging uns beiden, glaube ich, so, dass wir irgendwie nicht wussten, ne, von was lebt man mal und wie schaut das überhaupt aus? Irgendwie kann man überhaupt was Kreatives machen? Er ist jetzt auch frei und ist Concept Artist und ich glaube, bei ihm war das da schon auch ähnlich. Und ich glaube, das war schon irgendwo ein Antrieb, aber da war ich, glaube ich, gar nicht so mutig, sondern mir war schon mal klar, okay, es muss halt einfach mal erstmal viel Handwerk und viel Lernen dabei sein, dass man irgendwie auch frei sein kann. Und dann, glaube ich, ist es so Routine. Jetzt weiß ich, okay, läuft es schon irgendwie? Jetzt hatte ich, glaube ich, vor nicht mehr viel Angst, weil was kann halt im Endeffekt so schief laufen?
Du hast genügend ausprobiert, dass du siehst, es wird schon irgendwie.
Ja, also mittlerweile, klar, es ist eine unglaubliche Freiheit, einfach sein Leben lang was Kreatives zu machen. Oder man merkt halt auch, man hat gar keine andere Wahl, sondern man hat halt einfach super mega Bock drauf. Und das, glaube ich, da kann man dann, glaube ich, gar nicht mehr so ängstlich sein, weil man das einfach so machen muss.
Ja. Wie war das bei dir zu Hause? Kommst du aus einem künstlerischen Elternhaus, wenn beide Kinder letzten Endes im weitesten Sinne Künstler geworden sind?
Ja, meine Mom ist so freie Malerin.
Mhm.
Und ja, also es gab immer daheim einfach, sie hat bei ihr, also hatte bei uns im Haus quasi so ein Atelier oder Arbeitszimmer mit vielen Pinseln und Leinwänden und Farben und so weiter. Also das war schon einfach auch immer
Teil. Das hilft wahrscheinlich schon, wenn einem das vorgelebt wird zu einem gewissen Grad, oder?
Ja, also man kannte das halt irgendwie so. Also ich habe schon lange Zeit dann gesagt, ich mag auf gar keinen Fall was Kreatives machen.
Ja.
So eher in der Pubertät, und es ging meinem Bruder auch schon so. Dann haben wir beide gesagt so.
Sehr lustig, die Trotzphase. Ich werde Banker.
Ich werde Banker, genau. Und dann haben wir gesagt, nee, irgendwie was, doch vielleicht was anderes, so Kunst.
Mhm.
Und dann war es aber dann doch relativ schnell klar, dass man.
Aber es ist immer schwierig, wenn die Eltern wenn man so hippe Eltern hat, wenn ich hippe Eltern sage, habe ich selber das Gefühl, ich bin 57, aber wenn man so hippe Eltern hat, muss man ja gegen irgendwas rebellieren irgendwie, und das ist dann schwierig wahrscheinlich.
Ja, wobei ich sagen muss, das haben meine Eltern, glaube ich, schon ganz gut gemacht.
Also das ist runtergefallen.
Ja,
das ist, weil es nicht einer von deinen ist. Bei denen wäre das nicht passiert.
Genau, bei denen wäre das nicht passiert. ich glaube, meine Eltern waren da beide immer sehr offen und auch unkompliziert. Ich glaube, so eine richtige massive Rebellionsphase hatte ich, glaube ich, nicht.
Mhm.
Aber das ist ja an sich auch ganz, ganz schön. Also das fand ich jetzt eigentlich nicht so schwierig. Und ich finde es jetzt eigentlich wahnsinnig angenehm, dass man so einen Austausch in der Familie hat. Also dass meine Mom am Malen ist, irgendwie mein Bruder am Malen ist. Und man hat einfach viel Austausch und fragt sich untereinander. Oder wir hatten eigentlich mal eine Familienausstellung dieses Jahr geplant. Und ja, das ist wahnsinnig bereichernd, würde ich sagen.
Ja, ist ja auch toll, wenn man älter wird, braucht man mit den Eltern ja auch irgendwas, was einen wirklich verbindet. Dieses rein wir sind Familie, finde ich, stellt man fest, umso älter man wird, dass es nicht das beste Bindemittel ist, sondern man muss die Leute tatsächlich auch mögen, nicht nur mit ihnen verwandt sein.
Genau, ja, nur Verwandtschaft reicht halt nicht.
Ja.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber das, ja, ist, wie gesagt, für mich wahnsinnig bereichernd, dass das sich so durchzieht bei uns in der Familie.
Ja. Und du musst heute noch eins von deinen Fotos schießen?
Genau, eins muss ich auf jeden Fall noch schießen, entweder draußen oder drinnen. Genau.
Ja, dann danke dir, dass du die Zeit genommen hast heute.
Ja, vielen Dank ebenso. Hat schon viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, wir sehen uns bald nochmal.
Genau, dann wieder in einem volleren Schwung.
Ja, hoffentlich. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt's dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt's jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst, und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mirie, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show, und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.